Herzlich willkommen beim Jura Lifehack Nummer 11. Schön, dass Sie da sind. Ein zweiter Versuch, einen abendlichen Lifehack Ihnen anzubieten. Und das Thema ist eines, das mir wirklich wahnsinnig am Herzen liegt, auch wenn ich zugebe, dass es schwer ist, darüber überhaupt etwas zu sagen, denn es ist ein Thema, das in die Zukunft schaut. Wie ist das mit der künstlichen Intelligenz, von der wir dieser Tage so viel hören? Frisst die am Ende unsere Jobs auf? Und das ist natürlich eine Frage, von der ich auch bei uns an der BSP in Berlin immer wieder höre, dass sie die Studierenden umtreibt, die ich auch vor einigen Jahren schon dachte, dass ich sie kommen sehe und dann immer relativ schnell und beruhigend antworten konnte, nein, nein, die Berufsaussichten werden immer nur noch glänzender. Und in letzter Zeit, wo das mit der KI so richtig Fahrt aufnimmt, da überlegt man vielleicht zweimal, welche sinnvolle Antwort man ihnen als Studierenden gibt. Also, beschäftigen wir uns mal damit heute Abend. Ich freue mich über jede und jeden, der oder die dabei ist. Es gilt wie immer bei meinen Lifehacks, dass ich zunächst einmal ein bisschen etwas sage, was ich denke, was zu diesem Thema wichtig ist und was meine eigenen Überlegungen dazu sind. Und dann lade ich Sie gerne ein, auch im Chat etwas dazu zu sagen und vielleicht auch Fragen zu stellen oder eigene Gedanken dazu zu teilen. Disclaimer vorneweg, wie gesagt, es sind alles Überlegungen und Gedanken und Prognosen für die Zukunft. Ich bin vielleicht vom Naturell her jemand, der sich bemüht, Sachen optimistisch zu sehen. Ich bemühe mich aber auch, die Dinge mit einzublenden, die vielleicht dafür sprechen, dass sich doch sehr, sehr viel ändert, und werde versuchen, dann aber auch ein paar Ideen dazu anzubieten, was man dann vielleicht tun kann, wenn man ganz große Änderungen in der Juristerei erwartet. Also, wie ist das mit der künstlichen Intelligenz? Haben wir sie überhaupt als Konkurrenz zu fürchten? Wie sieht das mit Ihnen aus, wenn Sie vielleicht schon in wenigen Jahren insbesondere auf dem Anwaltsmarkt unterwegs sein werden? Gibt es dann überhaupt noch was zu tun, oder ist es eigentlich eine schlechte Idee, heute Jura zu studieren? Ich glaube, über einen Befund braucht man gar nicht so viel zu diskutieren, den kann man direkt vorneweg sagen. Wir sehen, dass wir eine ganz rasante Entwicklung haben bei generativer künstlicher Intelligenz. Wir sehen schon heute, dass der Bereich, den sie besonders gut bewirtschaften kann, das Generieren von Texten ist. Und wir ahnen und sehen auch Voraussagen, dass das in den nächsten Jahren sich eher noch deutlich verbessern wird. Und zugleich wissen wir, was wir als Juristinnen und Juristen machen und was wir auch sehen schon in den heutigen juristischen Berufen. Das ist vor allen Dingen Texte generieren oder etwas breiter gesprochen, dass wir mit Sprache hantieren. Also, wir schreiben Urteil vielleicht irgendwann mal vom Richterstuhl aus. Wir erstellen Schriftsätze, wir erstellen Gegenschriftsätze von anwaltlicher Seite aus. Wir sitzen aber vielleicht auch in der Rechtsabteilung und erstellen Verträge, oder wir sitzen in einer Behörde und managen irgendwie Verträge oder schreiben auch von dort auch nochmal Schreiben an rechtssuchende Bürger. Und das alles, ja, ist vertextlichte Sprache. Und selbst wenn wir dann mal von dieser Textarbeit abgehen, dann ist es so, dass wir natürlich auch unseren Mund verwenden, um den Menschen zu erläutern, was wir da geschrieben haben, dass wir aber auch mit den Menschen sprechen, dass wir den Menschen zuhören, um irgendwie darauf zu kommen, was ist ihnen wichtig, und um auch letztlich unser Produkt zu vermitteln, um zu erläutern, warum wir das so oder so geschrieben haben, und vielleicht zu erläutern, warum das vielleicht eine zielführende Strategie ist. Also ganz viel Text und außerhalb des Textes immerhin auch noch sehr viel Sprache. Wir sehen, dass das, was Sie jetzt zum Beispiel bei ChatGPT und Anverwandten sehen können, vor allen Dingen Textgenerierung ist, aber Sie ahnen, mit Sprache ganz generell kommt KI auch relativ gut klar. Natürlich mit Fehlern, aber Fehler machen wir Menschen auch. Das heißt, vom Startpunkt her brauchen wir gar nicht darum herumzureden. Das ist etwas, was man als Konkurrenz ernst nehmen muss. Und um es vielleicht sogar noch etwas deutlicher zu sagen, wir erleben diese Tage gar nicht wenige Diskussionen und vielleicht sogar manchmal auch Veranstaltungen, wo über KI in der Juristerei gesprochen wird. Und Sie werden, wenn Sie zu so einer Veranstaltung gehen, wozu ich Ihnen nachdrücklich rate, dann werden Sie häufig vielleicht auch so etwas hören wie, dass wir das nicht zu sehr zulassen sollten, dass wir versuchen sollten, die KI insbesondere aus unserem Jurabereich auszusperren. Stichwort Ethik. die uns dazu verpflichtet, tatsächlich noch selbst hinzuprüfen und nicht alles dem Automaten zu überlassen. Es ist teilweise ein Datenschutzthema. Wer sich schon mal mit der DSGVO befasst hat, der weiß, dass da in Artikel 22 zum Beispiel so etwas drinsteht, dass man bestimmte Entscheidungen als Betroffener verlangen kann, dass sie nicht einfach so einem Automaten anvertraut werden. Und das gilt natürlich erst recht für das, was wir machen, wenn wir Rechte administrieren, wenn wir Rechte durchsetzen, insbesondere wenn wir Recht sprechen. Da lesen Sie im Grundgesetz im Artikel 92, die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut. Und das ist natürlich kein Automat, den das alte Grundgesetz da meint, sondern das sind Menschen. Und wenn man das hört oder mit ins Bild nimmt, dass wir jedenfalls dann, wenn es besonders wichtig ist in Jura, vielleicht doch noch als Menschen mit beteiligt sein sollen, dann gewinnt man vielleicht manchmal den Eindruck, als könnte man die KI aussperren. Und ich glaube, da sollte man sich sehr klar machen, nein, das werden wir nicht können. Egal, wo sie sitzen, ob in der Kanzlei sitzen oder in der Justiz sitzen. Es wird immer so sein, dass sie irgendwo Zugriff haben auf insbesondere Textgeneratoren oder andere KI-Tools. Und wenn sie den Zugriff haben, dann muss man einfach sagen, diese Tools zu nutzen, das ist einfach eine so große Versuchung. Es ist teilweise, gerade wenn sie unternehmerisch im Spiel sind, etwa wie in einer Anwaltskanzlei, dann ist es auch etwas, wo sie auf die Kosten schauen müssen, die sie generieren. Dann ist es vielleicht sogar etwas, was vom Preis reingetrieben wird. Am Ende könnte man vielleicht sogar zugespitzt sagen, werden in ein paar Jahren, jedenfalls in bestimmten Bereichen, die Mandantinnen und Mandanten verlangen von mir, dass ich KI-Tools einsetze, um mir Arbeit zu sparen, um ihnen Kosten zu sparen. Es ist also letztlich ein Preiswettbewerb, den wir da sehen. Den können wir gut finden oder nicht. Dazu muss ich kein Turbokapitalist sein, sondern aus meiner Sicht ist das etwas, was man pragmatisch sehen sollte. Ich kann auch sehr, sehr marktkritisch eingestellt sein und trotzdem sollte ich dann im Blick haben, dass wir einen Preiswettbewerb auch heute schon immer stärker sehen, insbesondere in der Anwaltschaft. Die Anwältinnen und Anwälte versuchen sich natürlich an Qualität zu überbieten, gar keine Frage, und das ist immer eine gute Idee, auf Qualität zu setzen. Zugleich sehen wir auch einen Wettbewerb, sich in Kosten, um Kosten zu unterbieten, um gewissermaßen über den Preis das Mandat zu holen. Und das ist eigentlich, der Trend ist relativ klar seit einigen Jahren, das wird sich eher noch verschärfen. Und natürlich kann ich Kosten sparen, wenn ich den Automaten arbeiten lasse. Und das wird so eine Art faktischer Zwang sein. Heute ist das eher so ein nice to have, dass ich in der Anwaltskanzlei schon mal mit KI-Tools experimentiert habe. Das wird in der Zukunft, glaube ich, so diese Prognose traue ich mir zu, wird weniger eine freie Wahl sein, sondern eher etwas, wozu man sich gezwungen sehen wird. Und es wird Common Sense sein. Vielleicht auch nicht unbedingt nur kritisch zu sehen, dass wir jetzt heute mit Beck Online und Jurisch schon seit 20 Jahren arbeiten. Das mag auch der eine oder die andere früher sehr, sehr kritisch gesehen haben, der gesagt hat, wir müssten doch eigentlich in der voll ausgestatteten Bibliothek sitzen und wir sollten uns nicht limitieren lassen von dem, was der Verlag anzubieten hat oder in seine Suchmaschine eingestellt hat. Aber es hat sich trotzdem als große Arbeitsvereinfacher durchgesetzt. Das sind also die Rahmenbedingungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen und da kann man, glaube ich, erstmal nicht dran vorbeischauen, sondern man sollte sich mal lieber sicherheitshalber darauf vorbereiten, was bedeutet das dann für mich? Und ich rechne damit, dass es sicherlich auch, ich höre das auch selbst, dass es sicherlich auch diejenigen gibt, die noch gar nicht Jura studieren, die sich das prospektiv fragen, soll ich überhaupt damit anfangen, wenn das denn so aussieht? Das ist vielleicht noch nicht gerade wie bei den Übersetzern. Ja, wenn Sie Übersetzer sind heute, dann brauchen Sie, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Dienstleistungsidee, um gegen DeepL und Co. noch bestehen zu können. Bei uns Juristen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber man sollte jetzt mal sicherheitshalber nicht zu optimistisch sein. Und ich wiederhole nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, ganz sicher sein kann man sich einfach nicht. Ich könnte Ihnen keine seriöse, sichere Prognose anbieten, wie das in 10 oder 20 Jahren ausschauen wird. Dazu ändert es sich im Moment zu schnell und dazu ist einfach 10 oder 20 Jahre einfach auch eine zu lange Zeit, um da sehr sicher zu sein. Ich sage Ihnen mal, was ich mir zumindest realistischerweise vorstellen kann. Wir sehen heute im Markt, ich fokussiere das mal ein bisschen auf Anwälte, weil das für viele von Ihnen so der Hauptberuf ist und vielleicht, weil die auch noch mehr in ihrer Existenz sich bedroht fühlen, als jetzt zum Beispiel eine Richterin oder ein Richter. Wir sehen heute bei der Anwaltschaft eine Zahl von 160.000 Anwälten in Deutschland, gut 160.000. Und ich halte es für realistisch, dass wir da in 10 Jahren womöglich von den 160.000 auf 60 bis 100.000, vielleicht eben aber auch nur 60.000 runter sind. Das sage ich nicht im Sinne von, ich halte das für 70% wahrscheinlich, aber ich sage, damit sollte man grundsätzlich mal rechnen, dass sich diese Zahl deutlich verkleinert in der Zukunft. Weil ganz viel technisch erledigen kann, was bisher Handarbeit brauchte. Die Frage ist nur, ob man vor so einer Prognose erstarren sollte. So nach dem Motto, naja, wenn jetzt schon 160.000 Anwälte im Markt drin sind und der Markt sich jetzt in nächster Zeit vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verkleinern wird, wie schwer wird es mir denn dann fallen, neu auf diesen Markt reinzustoßen, wo andere immerhin schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten unterwegs sind. Und an der Stelle, meine ich, sollten Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, hinter dem Scheffel verstecken, wie sagt man, unter den Scheffel schieben, sondern Sie sollten sich tatsächlich mal pragmatisch überlegen, was Sie aus Ihrer jetzigen Situation Gutes machen können. Das erste Mal vorweg. Ich verstehe, wenn man heute Ende 2025 denkt, also so schnell, wie sich die Sachen jetzt ändern und so bedrohlich, wie sie sich für mich anfühlen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal schon so war. Das kann sein. Es gibt viele, die sagen, Fortschritt nimmt vielleicht nicht gerade exponentiell in der Geschwindigkeit zu, aber es geht irgendwie schon in einem ziemlichen Tempo heute. Zugleich versetzen Sie sich mal in die Lage vor 20 Jahren zurück und überlegen Sie sich von den Arbeiten, die eine Anwältin vor 20 Jahren als Kern ihrer anwaltlichen Tätigkeit erbracht hat. Wie viele dieser Tätigkeiten wird sie heute noch genau so machen? Oder wie viel ihrer Tätigkeit, wie sie damals war, wird vielleicht inzwischen weggebrochen sein? Ich zum Beispiel habe dazu jetzt keine empirische und damit irgendwie belastbare Studie dazu aufgenommen, aber ich könnte mir jedenfalls gut vorstellen, es war so vor 20 Jahren die Zeit, zu der ich begonnen habe, Jura zu studieren oder auch schon fast fertig war, so wie ich es damals auch in meinen Praktika kennengelernt habe, sind viele Anwältinnen und Anwälte damals so unterwegs gewesen, dass so eine gute Hälfte ihrer Zeit mit Recherchearbeit verbunden war. Das bedeutet, es gab noch keinen Juris, es gab noch keinen Back-Online. Man bekam sicherlich zunächst einmal von Mandanten im Mandantengespräch erstmal den einen oder anderen Auftrag mitgegeben und dann begann die Handarbeit. Und dann hat man sich erstmal sehr lange in seinen an seinen Schreibtisch, in sein Schreibzimmer verkrochen und hat gearbeitet, hat Bücher gewälzt, ist vielleicht mal in die Bibliothek gegangen und hat das alles sich erarbeitet und dann irgendwie, vielleicht jetzt gerade nicht mehr auf einer Schreibmaschine, aber in einem relativ frühen Version von Word, da irgendwie auf einen Röhrencomputer mit einem Röhrenbildschirm hingearbeitet, hat es vielleicht sogar in Regelfällen sogar noch diktiert und dann ist man irgendwann vielleicht zum Mandanten zurückgegangen und dann, wenn man zu Gericht gegangen ist und geklagt hat, war die Hälfte der Arbeit sicherlich auch schon vorbei. Wie sieht das heute aus? Noch, sagen wir mal, in einer Vor-KI-Zeit, wo wir auch nur die Tools haben von Back-Online und Juris, würde man sagen, diese Recherchearbeit, die hat sich sicherlich von guter Hälfte der anwaltlichen Tätigkeit minimiert auf vielleicht gerade noch 20% der anwaltlichen Tätigkeit. Warum ist das so? Weil halt alles viel schneller geht. Weil der uns bescheiden erscheinende technische Fortschritt in den letzten 20 Jahren dazu geführt hat, dass wir an juristische Inhalte viel schneller, viel zielgenauer rankommen, dass wir viel schneller präzise auch zitieren können, dass wir viel schneller mit Copy and Paste aus Urteilen, aus Aufsätzen aus Kommentaren hineinziehen können. Wir haben auf einmal riesige Kommentare, die sehr, sehr schnell ansteuerbar sind, die wir mit Keywörtern ansteuern können und in einer Suchmaschine bedienen können. Das ist etwas, was vor 20 Jahren absolutes Neuland war und was heute selbstverständlich ist. Und da sage ich mir, könnte ich mir gut vorstellen, dass das, was uns jetzt irgendwie als geradezu revolutionär erscheint, nämlich die neuen KI-Tools, die wir dieser Tage alle irgendwie ausprobieren, dass die in 20 Jahren, also im Jahr 2045, in der Rückschau als etwas Ähnliches erscheinen, wie wir Back-Online und Juris in ihrer klassischen Version heute sehen. Nämlich als etwas, wo man halt dann seine Arbeit verändert hat. Wo das, was man früher getan hat, jetzt deutlich eingedampft wurde, das Verfassen von Textblöcken, die jetzt keine wissenschaftlicher Erguss sein sollen, sondern die einfach nur als Teil eines Schriftsatzes vor Gericht taugen sollen, das hat sich dann eben auch aus der Warte 2045, mutmaße ich jetzt mal, eben ein Stück weit automatisiert und wird für unsere Kolleginnen und Kollegen oder Sie, wenn Sie in 20 Jahren noch Jura machen, was ich Ihnen wünsche, wird das für Sie sehr, sehr selbstverständlich sein in der Rückschau. Also schon von dieser, sagen wir, den zeitlichen Vergleich, wie das auch in früheren Zeiten war mit dem Fortschritt, würde ich meinen, das wäre etwas, was mich zu Optimismus bringen würde. Natürlich kann man fragen, was mache ich eigentlich in der Zeit, die ich dann gewinne? Also wenn das Aufkommen von KI-Tools, wir haben vor 2 Wochen gesehen, dass Backnox Tour gelauncht wurde, wir sehen schon die Juris-KI-Vorläufer, wir sehen Otto Schmidt Answers, wir sehen die internationalen Anwendungen, die werden sich alle im Jahr 2026 nach und nach auch über die Universitäten ausrollen. Was mache ich, wenn ich da in der Anwaltskanzlei die Möglichkeit habe, das zu kaufen? Natürlich werde ich mir das kaufen, weil es meine Arbeit erleichtert. Was mache ich, wenn dann 30% meiner bisher auf das Schreiben und vielleicht das Recherchieren verwendete Arbeitszeit, wenn die auf einmal wegbricht? Was mache ich mit einer Zeit? Sitze ich dann da, kann ich die nicht mehr billen und werde am Ende doch deutlich weniger verdienen? Da bin ich mir sicher und ich höre es von den Ersten, die bereits die Pioniere dieser Anwendungen verwenden, dass das so nicht der Fall sein wird. Sie werden natürlich in der Lage sein, mehr Mandate zu erobern. Ich sage Ihnen vielleicht gleich noch, wie Sie die erobern werden, aber ich glaube, wenn Sie technisch versiert sind, dann wird Ihnen das gelingen. Sie werden aber auch die Mandate, die Sie erarbeiten, die werden Sie anders führen können. Sie werden ganz andere Dinge tun können und trotzdem noch eine entsprechende Rechnung stellen können, wenn Sie darüber Sorge haben sollten, weil Sie ganz andere Dinge tun. Sie werden zum Beispiel an ganz andere Datenbanken rankommen. Sie werden sich einen großen Stapel von Urteilen oder anderen Schriftsätzen herholen können und werden die systematisch mit Hilfe einer KI auswerten können, woran sie bisher nicht gedacht haben. Und sie haben insgesamt, dieser Prognose bin ich mir relativ sicher, in den nächsten Jahren, werden wir sehen, eine deutlich größere Professionalisierung, nicht nur vom Äußeren her, sondern insbesondere in der juristischen Argumentation. Also irgendwie da sowas in den Schriftsatz hinspeien und hoffen, dass das Gericht das beeindruckt, da wäre meine Vorhersage, das wird nicht mehr so einfach laufen, sondern wir werden Argumentführung wird etwas anspruchsvoller sein. Wir werden sehen, dass es Argumente gibt, die sehr stark auch datengetrieben sind. Vielleicht sogar auch ein statistisches Argument, das jemand halt mal durch ein KI-Tool hat ausarbeiten lassen, in welcher Anzahl ähnlich gelagerter Fälle vor den und den Gerichten dieses Argument so und so zur Urteilsbildung beigetragen hat. Und das wird spannender aus meiner Sicht. Natürlich wird es ein Stück weit anspruchsvoller, natürlich wird es ein Stück weit interdisziplinärer, aber auf jeden Fall wird die Arbeit für Sie da bleiben. Sie wird nur ganz anders aussehen und sie wird mehr mit der Verarbeitung juristischer Daten zu tun haben und weniger an der Oberfläche sein. Und das ist aus meiner Sicht wäre jedenfalls überhaupt gar keine schlechte Entwicklung. Wir sehen seit vielen Jahren einen starken Trend zur Regulierung und Bürokratisierung. Sie sehen natürlich auch immer wieder Initiativen auf nationaler und supranationaler Ebene Bürokratie abzubauen. Aber auch wenn man das selbst jetzt schade findet, leider, die Bürokratie ist immer noch da und jede Regel, die von der EU insbesondere neu gesetzt wird, die muss natürlich irgendwie administriert werden. Und wenn diese Regeln immer mehr anwachsen, findet man das gut oder auch nicht, aber es ist jedenfalls etwas, wo Juristinnen und Juristen damit befasst sein werden, diese Regeln zu administrieren. Ich habe für Sie auch mal reingeschaut in die Statistiken mit Blick auf die Alterszusammensetzung der Anwaltschaft. Und das fand ich auch ganz interessant, dass die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen, da sollten eigentlich diejenigen sein, die frisch in die Anwaltschaft reingekommen sind und gewissermaßen noch nicht in andere Berufe diffundiert sind, die sind in fast allen Bundesländern deutlich kleiner als die anderen Alters-10-Jahres-Kohorten, die wir innerhalb der Anwaltschaft sehen. Das bedeutet, es gehen nach wie vor natürlich viele ältere Anwälte und Anwälte aus der Anwaltschaft raus, es rücken aber mitnichten in gleichem Umfang jüngere Anwälte und Anwälte nach. Ach, das spricht auch dafür, dass wir in absehbarer Zeit so eine umgekehrte Alterspyramide da haben werden. Und was für die Rente zum Beispiel ein riesiges Problem natürlich ist, dass viele die Beiträge ziehen, aber nicht mehr so viele sie zahlen, ist natürlich für ein Dienstleistungssegment wie den Anwaltsberuf vielleicht für Sie als Newcomer gar nicht so schlecht. Denn wenn viele rausfallen und nur wenige nachkommen, heißt das, der Kuchen wird unter wenigeren aufgeteilt. Und das ist etwas, was für diejenigen, die mitverdienen wollen, gar keine schlechte Sache ist. Und schließlich, auch das noch ein optimistischer Take von mir an der Stelle, wenn Sie jetzt sagen sollten, das sind so statistische Rahmenbedingungen, das garantiert mir nicht, dass ich am Ende jemand sein werde, der von diesem Wandel im Rechtsdienstleistungsmarkt insbesondere profitieren wird, dann würde ich Sie mal zurückfragen wollen, was glauben Sie, wenn sich die Art der Arbeit gravierend ändert, wer wird dann tendenziell eher Schwierigkeiten haben, sich zu adaptieren. Die Alten, die es schon seit 30 Jahren im Markt drin sind, oder die Jungen, die mit der neuen Technik gewissermaßen in der Wiege schon ausgestattet waren und gerade damit wie selbstverständlich umgehen. Das ist nichts gegen ältere Anwälte und Anwälte, von denen ich viele erlebe, die, dass sie sehr, sehr technikaffin sind. Ich glaube zugleich, wenn man sich das in der Masse anschaut, könnten sie diesen Wandel geradezu positiv begreifen, könnten sagen, das Spiel ändert sich, das Spiel wird mehr zu ihrem Spiel oder zu einem Spiel ihrer Generation. Und es ist sicherlich eine gute Idee, dann auch nicht davor zu erstarren und andere Wege gehen zu wollen. Ich glaube, nicht nur die Übersetzer, sondern sie können in ganz viele andere Berufe reinschauen. Alle oder fast alle sind durch KI in einiger Weise herausgefordert. Aber ich glaube, gerade bei Jura, klar, es gibt diese Textlastigkeit der juristischen Berufe, aber es gibt eigentlich sehr gute Gründe, dass jemand wie Sie, der frisch auf den Markt kommt, dass der sagt, ja, ich nutze das, sehe das nicht als Risiko ein, sondern ich nutze das als Chance. Ich sehe das als meine Tools an und versuche, mit diesen Tools tatsächlich auch aktiv in meinen Beruf reinzugehen. Was natürlich zugleich wichtig ist, das will ich auch nicht verhehlen, ist, wenn Sie einen juristischen Beruf für sich wählen, dann glaube ich, wird es in Zukunft weniger leicht sein, sich einfach an das Standardprogramm der Juristenausbildung und der Gesetze und der Universitäten zu halten, das einfach abzuspulen, eine saubere, schöne Note in den Staatsexamina zu produzieren und dann sich hinzusetzen und zu warten, dass alles so läuft, wie es der Vorstellung nach vielleicht in den vergangenen Generationen gelaufen ist. Ich glaube, wenn wir sehen, dass es einen Wandel geben wird in dem, was wir Juristinnen und Juristen tun, dann wird es mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch einen Wandel der Skills geben, die da erforderlich sind, um in diesem Markt zu bestehen. Und das ist jetzt keine Vendetta gegen das Staatsexamen. Darüber können wir an anderer Stelle streiten, haben das vielleicht sogar auch schon getan. Jedenfalls aber neben den klassischen Jura-Skills, die Sie nach wie vor brauchen, um auch das, was die KI-Tools Ihnen vielleicht dann irgendwann auswerfen, beurteilen zu können und vielleicht auch Halluzinationen rausfiltern zu können, brauchen Sie zunehmend auch nochmal andere Sachen. Ich würde an Ihrer Stelle jetzt mal, um konkret zu werden, erstens auf jeden Fall spätestens heute Abend beginnen, mit KI-Tools zu experimentieren. Sich vielleicht auch mal kostenpflichtige Zugänge kaufen zu ChatGPT und Co. Und sich für Ihren Alltag, sei es im juristischen Alltag oder auch für den nicht-juristischen Alltag, wenn Sie für irgendwas Technisches ein Problem lösen wollen, wo Sie sonst vielleicht einen Techniker angerufen hätten oder den einen technisch begabten Freund, den Sie haben, da tatsächlich dann mal selbst nach Problemlösungen zu suchen und dabei zu erkennen, zu verstehen, wie so eine KI-Software arbeitet. Erstaunlich viele, mit denen ich spreche, machen das nicht. Die sprechen viel von KI, haben aber so irgendwie so Berührungsangst, das in ihren eigenen Alltag zu integrieren. Ich kann verstehen, es gibt sensible Themen, vielleicht mit Blick auf eigene Krankheiten, wo man ein bisschen zurückhaltend ist, aber es gibt andere Themen, wo ich denke, man kann das relativ gefahrlos ausprobieren. Das sollten Sie unbedingt tun. Dann möchte ich Ihnen sehr raten, dass Sie versuchen, über den juristischen Tellerrand zu schauen. Ich erlebe das bei uns an der BSP als relativ selbstverständlich, weil wir eine kleine Law School sind, die schon vom Namen her auch Business Law School heißt. Da gibt es vielleicht größere Universitäten, an denen Sie studieren, wo der Weg zur nächsten Fakultät irgendwie relativ weit ist. Aber es gibt regelmäßig an anderen Fakultäten Veranstaltungen, gerne auch Abendveranstaltungen, zu denen Sie eingeladen sind oder die offen formuliert sind. Sie müssen nur mal nach solchen Vortragsreihen schauen. Und da würde ich Ihnen dazu raten, diesen Sprung zu wagen. Es ist vielleicht nicht einfach, aber nehmen Sie noch ein, zwei Kommilitoninnen aus dem juristischen Bereich mit, dann geht es sich leichter herüber und da stoßen Sie in neue Welten. Und die erste Welt, die Sie erobern könnte, wäre diejenige der BWLer, dass Sie sagen, also diese gerade die KI-Entwicklung, die wir gerade sehen, die eröffnet eben, wie ich es eingangs geschildert habe, mehr Wettbewerb. Das bedeutet, unternehmerische Skills sind gefragt und die lernt man halt bei den BWLern. Es gibt manche Studiengänge, so ist es bei uns etwa, die das direkt schon ins juristische Studium integrieren, aber an vielen Unis ist das noch nicht so. Dann müssen sie das halt von sich aus, diese Brücke schlagen und ich bin mir relativ sicher, dass sich das lohnt. Jedenfalls in den größeren Städten sehen Sie regelmäßig auch etwas was man vielleicht als Entrepreneurship Center, also Unternehmertum Center, an den BWL-Fakultäten irgendwann mal gegründet hat. Also das sind Einrichtungen, die kümmern sich darum, dass es Startups gibt. Also dass junge Leute mit frischen Ideen Unternehmen gründen. Auch das ist etwas, was uns so von unserem Hausbeschlag her als Juristen irgendwie fremd zu sein scheint, aber wo sie wahnsinnig viel lernen können. So viel lernen, dass ich, als mich das Thema vor vielen Jahren mal ereilt hat, mich das gar nicht mehr losgelassen habe. Ich habe gerade mit einem anwaltlichen Kollegen aus München zusammen ein Buch dazu verfasst, wie man dieses unternehmerische Gedankengut in die Rechtspflege integrieren könnte, auch in die Ausbildung integrieren könnte. Das ist gerade für BerufseinsteigerInnen geschrieben. Das heißt, Buch heißt Legal Entrepreneurship. Also juristisches Unternehmertum, kein Weihnachtsgeschenk, denn es kommt erst, ich glaube, Ende Januar raus. Ich will Ihnen aber auch gar nichts verkaufen, sondern das Buch in einem Open Access verfügbar sein. Es ist auch ein kleines Büchlein, Springer Essentials, können Sie heute schon googeln. Ich tue es vielleicht in die Shownotes rein, wo Sie sich das schon mal auf Wiedervorlage legen können. Ist aber nur eine Idee, ja. Noch besser, also Bücher zu lesen, ist immer mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und da wäre meine dringende Empfehlung jetzt, wenn Sie für die KI-Zukunft als Juristin gewappnet sein möchten, dass Sie tatsächlich mal allen Mut zusammennehmen und zu den Start-up-Veranstaltungen der BWLer gehen. Und wenn Sie schon gerade interdisziplinär unterwegs sind, überlegen Sie doch mal, ob Sie auch irgendwo eine Brücke schlagen können zu den ITlern. Weiß nicht, ob Sie sich da jetzt in eine Informatikvorlesung reinsetzen müssen, aber womöglich gibt es auch da irgendwie so Tech-Gründer, Ecken, Stammtische oder sonst etwas, wo Sie mit denen zumindest mal sprechen können. Es geht nicht darum, sofort selbst ein Unternehmen zu gründen, was vielleicht in der Examensvorbereitung auch nicht so toll geht. Aber zumindest mal von anderen zu hören, welche Gedanken sie da umtreiben, was da gut läuft, was weniger gut läuft, wie die so ticken, um auch vielleicht einfach nur irgendwann mal Kontakte zu haben zu solchen Leuten. Das, glaube ich, wird Ihnen in absehbarer Zeit dann sehr, sehr nützen. Ich kann sagen, damals bei mir war es irgendwie noch natürlich nicht die KI-Zeit, aber diese unternehmerischen Kontakte und auch die ITler-Kontakte, die ich damals auch nur zaghaft geknüpft hatte, die haben mir nachher sehr, sehr geholfen und diese Empfehlung möchte ich daher mit Ihnen teilen. Wir hatten vor 2 Wochen an der BSP eine kleine Konferenz zum Thema Legal Disruption, also Legal Technology und was da jetzt alles noch kommt. Und ich hatte gerade zu diesem Thema Entrepreneurship jemanden eingeladen, der ein großes Legal Tech Unternehmen gegründet hat, der das mit einer sehr anschaulichen Grafik verbunden hat, wo er gesagt hat, früher, was die Juristinnen und Juristen gemacht haben, das war eigentlich fast nur Jura. Und heute gehört halt zu einer Rechtsdienstleistung noch mehr dazu als Jura. Da haben wir vielleicht noch 30% Jura, aber es ist eben auch sehr viel künstliche Intelligenz und sehr viel Marketing drin. Und wenn wir wissen, dass also dieses Gesamtsegment Rechtsdienstleistung eigentlich absehbar in den nächsten Jahren eher noch an Bedeutung zunimmt und unser Problem in Anführungszeichen eher ist, dass dann noch Skills aus anderen Disziplinen gefragt sind, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, mit diesen anderen Disziplinen auch Kontakt zu suchen. Wie gesagt, Sie müssen nicht für diese anderen Disziplinen direkt das Doppelstudium anfangen, das nicht, aber die Brücken dahin schlagen. Sie können ja sowieso in der Zukunft in Ihrer Kanzlei nicht alles selbst machen. Die Brücken dahin zu schlagen und Verständnis aufzubauen, das, glaube ich, kann man nicht früh genug beginnen. Und schließlich meine ich, was man auch sogar AI fern aus der unternehmerischen Lehre lernen kann, ist automatisierbar und damit ihnen wegnehmbar sind vor allen Dingen Dinge, die man auf großer Skala machen kann. Das bedeutet das Massengeschäft, das schon auch in der Vergangenheit 100-mal gemacht wurde. Was hingegen sehr schwer zu automatisieren ist, ist das Geschäft der Spezialisierung. Also, wenn Sie sagen, Sie sind nicht die Bauchladenanwältin, die Feld, Wald, Wiese, alles anbietet, sondern etwas kontraintuitiv, Sie sagen, für 9 von 10 Dingen in Jura, vielleicht sogar auch von 99 von 100, bin ich nicht zuständig. Das ist einfach nicht meine Spezialisierung. Aber für das 100. gibt es niemanden, der besser als ich ist. Und dieses 100., das muss man natürlich erstmal finden. Aber da haben Sie im Studium auch eine Beobachtungszeit. Da können Sie Ihre eigenen Interessen beispielsweise einmal beobachten und sich überlegen, fühlen Sie sich im Erbrecht wohl, fühlen Sie sich im Baurecht wohl, kennen Sie viele Mediziner oder haben Sie da vielleicht so ein gewisses Fable, macht Ihnen vor allen Dingen einfach nur Kaufrecht Spaß und abhängig davon können Sie sich halt schon mal so ein bisschen beobachten und zurechtlegen, was könnten Themen sein, die Sie später in Ihrer vielleicht dann Anwaltspraxis bearbeiten wollen und zwar unabhängig davon, ob Sie als Einzelanwältin unterwegs sind oder in der Großkanzlei, wo überall, egal wo Sie sind, wenn Sie lange bleiben wollen, müssen Sie eigene unternehmerische Idee haben, müssen Sie selbst mit einem bestimmten Thema Mandantinnen und Mandanten binden und das Thema wird mit größter Wahrscheinlichkeit kein Thema aus der Vergangenheit, sondern eines aus der Zukunft sein. Die KI selbst liefert genügend Zukunftsthemen. Jetzt sagt mal klar, die KI-Verordnung, die ist jetzt gerade so schon in Vollzug gesetzt und wird jetzt bald mit ihrer Geltung beginnen. Aber vertun Sie sich nicht, da sind gegeben den Beratungsbedarf noch viel, viel zu wenige spezialisiert auf das KI-Recht in Europa. Da wäre auch heute noch ein riesiger Markt für Sie zu erschließen. Und selbst wenn Sie heute nur im dritten Semester sind, das wird in 4, 5 Semestern oder in 4, 5 Jahren, wenn Sie dann irgendwann den Anwaltsmarkt betreten, wird das immer noch heiß sein. Und wenn Sie sich von heute für dieses Thema interessieren, dann wird Ihnen das später auch noch sehr nutzen. Sie werden sich wunderbar darauf spezialisieren können. Das gilt natürlich auch, wenn Sie nicht ganz allgemein ins KI-Recht gehen, sondern auch da wieder sich mehr spezialisieren. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie beschäftigen sich mit dem medizinischen KI-Recht, also der Frage, was läuft, kann auch alles schieflaufen, wenn KI im Krankenhaus eingesetzt wird. Ja? Suchen Sie mal, welche Spezialisten es da von juristischer Seite heute in Deutschland geben könnte. Also, wenn Sie 10 finden, da sind Sie aber schon sehr gut. Und ob die dann auch wirklich nur voll darauf spezialisiert sind, da wage ich mal ein großes Fragezeichen hinter zu machen. So würde ich an Ihrer Stelle an die Sache rangehen. Und es gibt natürlich auch jenseits von KI-Themen ganz viele andere, auf die Sie spezialisieren können. Überlegen Sie sich einfach, welche neuen Entwicklungen einfach in letzter Zeit da sind. Nehmen Sie etwa den Elektroauto-Trend. Ja? Sie haben viele Kanzleien gehabt, die in der Vergangenheit die deutschen Dieselhersteller verklagt haben. Aber gibt es bereits Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, große Elektroauto-Hersteller zu verklagen? Wie sieht's aus in anderen Bereichen, wo neue Entwicklungen da sind? Brainstormen Sie vielleicht sogar auch mal in Ihrer Studierendengruppe und wenn Sie dann ein Thema fesselt, dann beginnen Sie einfach mal, da ein paar Sachen, Ideen mit zur Seite zu legen. Ein wichtiger Tipp wäre vielleicht noch, dass Sie, wenn Ihnen das nicht grundsätzlich suspekt ist, dass Sie vielleicht einen LinkedIn-Account sich anlegen und tatsächlich einfach mal dort beobachten, Leuten folgen, wo Sie sagen, die teilen so Gedanken, die für Sie interessant sind. Und dann überlegen Sie, wie die Leute Ihr Profil bilden und dann können Sie auch überlegen, wie Sie Ihr Profil für die Zukunft bilden wollen. Unterm Strich, überlegen Sie sich mal, ich habe eben diese Rückwärtsperspektive vor 20 Jahren gemacht. Überlegen Sie sich mal, bei aller für mich absolut nachvollziehbaren Sorge, wie wird das sein in den nächsten 10, 20 Jahren, werde ich überhaupt Fuß fassen können in der Juristerei? Stellen Sie sich mal vor, es wäre anders. Wir hätten heute keine KI-Tools. Wir hätten maximal Back-Online, wie wir es alle kennen. Mehr wäre da nicht. Glauben Sie, dann wäre es für Sie leichter, in den juristischen Beruf, insbesondere in den Anwaltsberuf reinzugehen, da würden doch diejenigen, die heute schon in dem Job drin sind, die würden doch mit Händen und Füßen festkrallen, was sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben. Und wenn die irgendwann mit 70 oder 75 aus dem Beruf gehen, dann würden sie ihnen aber ein dickes Geld aus dem Kreuz leiern, um ihnen ihren Mandantenstamm zu verkaufen. Hätten Sie das lieber, frage ich mal provokativ. Und die Suggestivantwort wäre nein, vielleicht nicht. Klar ist die heutige Situation, wie Sie sehen, auch mit Herausforderungen verbunden. Aber Veränderungen bergen doch auch immer Chancen, auch aus alten Verkrustungen herauszubrechen und neue Dinge zu gehen, ohne dafür den älteren Generationen irgendeine Ablöse zu schulden. Und Sie sind als Juristinnen und Juristen eigentlich auch außerhalb, ich habe mich jetzt sehr stark auf die Anwalts- und auf die juristischen Professionen konzentriert, aber Sie sind auch außerhalb juristischer Positionen traditionell extrem gefragt. Ja, Sie können in die Politik gehen, Sie können, wenn Sie ein gewisses Table dafür haben, auch unternehmerisch tätig sein, Sie können natürlich in Behörden, in der Justiz reüssieren, das sind dann eher wieder so jedenfalls halbwegs juristische Bereiche, aber Sie können auch in justizfernen Behörden, Sie können auch zum Finanzamt gehen, Sie können auch in Ministerien gehen, da werden eigentlich immer Leute gesucht, sage ich jetzt mal ganz salopp, die schnell denken können und gut sprechen können und die gedanklich fix sind. Und man kann über das deutsche Staatsexamen viel sagen, aber so ein bisschen, vielleicht ist es auch nur so eine Art Intelligenztest. Es ist jedenfalls etwas, wenn Sie da gut durchkommen, dann haben in der Vergangenheit aus meiner Sicht seltenst Leute Probleme gehabt, einen sehr reizvollen Job, egal welche Art, zu finden. Und die Prognose traue ich mir erneut zu sagen, dass ich glaube, dass sich daran nichts ändern wird. Es wird also eine gute Idee sein für Sie weiter, wenn Sie Ihnen grundsätzlich das, was man in Jura macht, nämlich mit Sprache umgehen, wenn Ihnen das grundsätzlich liegt, dann wird es für Sie eine sehr gute Idee sein, diesen Jura-Weg weiterzugehen. Dafür können Sie mich, würde ich fast schon mal sagen, in die Haftung nehmen. Das war es, was ich mir jetzt zurechtgelegt hatte zu diesem Thema. Es ist irgendwie optimistischer geworden, als ich anfangs gedacht hatte. Aber als ich mich da so reingedacht hatte, bin ich wirklich auch ehrlich der Überzeugung, auch wenn ich vor ein paar Monaten mal so ein bisschen innegehalten habe und mich gefragt habe, ist Jura heute eigentlich noch eine gute Idee, spricht daraus jedenfalls meine subjektive, ehrliche Überzeugung. Ich halte Jura auch heute noch trotz oder vielleicht mit Blick auf die Chancen, gerade auch wegen KI, für eine sehr, sehr gute Idee. Und jetzt habe ich genug von meiner Seite gesagt und schau mal in den Chat hinein, welche Beiträge Sie mir da noch reingeschrieben haben. Zunächst schreibt jemand, eine KI kann niemals Emotionen, das Knistern einer mündlichen Verhandlung ersetzen, also immer da, wo der menschliche Faktor eine Rolle spielt. Das sehe ich absolut, das habe ich vielleicht etwas untergewichtet, weil ich mich sehr stark konzentrieren wollte, auch auf die Sorgen, die ich vernommen habe mit Blick auf KI und Jura. Wir haben eine ganze Reihe der von Juristen bearbeiteten Bereiche, die von der KI so nicht zu bewältigen sind. Also, wenn Sie mit einer älteren Dame oder einem älteren Herrn ein Testament machen wollen, ja, dann können Sie dem nicht irgendwie eine KI vorsetzen. Wenn Sie Probleme lesen wollen, die häufig nur oberflächlich rechtlicher Natur sind. Und wenn sie dann mit den Menschen zu tun haben, sie merken, es geht eigentlich um ganz, ganz andere Sachen, tiefer, die dahinter stecken. Dann wollen sich die Menschen mit ihnen von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Ich erlebe häufig Menschen in meiner außer hauptberuflichen Tätigkeit als Mediator, erlebe ich häufig Menschen, die haben jahrelang nicht miteinander gesprochen. Und das ist das Problem. Das bedeutet, das nicht miteinander sprechen ist das Problem. Da kann dann die KI auch nicht helfen. Die wollen sich in einem Raum gegenübersetzen. Die brauchen aber irgendjemanden, der das begleitet und der sie überhaupt dahin bewegt. Das sind auch Sachen, die natürlich nicht automatisierbar sind. Also insofern stimme ich jetzt dem ersten Kommentator absolut zu. War von mir vielleicht gerade untergewichtet, aber natürlich, es gibt auch gerade diese menschlichen Bereiche, die ich nicht ersetzbar sehe. Der nächste Kommentar. Meinen Sie, es gibt Rechtsgebiete, in denen sich KI besonders oder gar nicht eignet? So auf die Schnelle fällt es mir schwer, das als Rechtsgebiete zu beschreiben. Ich meine eher, dass wahrscheinlich in jedem Rechtsgebiet man so einen Teilzugriff über eine KI bekommt. Und dann gibt es aber eher, ich würde nicht sagen Rechtsgebiete, für die sich die KI sich neigt, sondern Tätigkeitsarten oder Teilbereiche der insbesondere anwaltlichen Tätigkeit, wo ich meine, und da wäre jetzt zum Beispiel dieses direkte Gespräch wäre ein Beispiel dafür, wo ich meine, da kann die KI nicht so viel helfen. Da kann sie auch bei der Vorbereitung helfen. Also man sollte nie glauben, dass bestimmte Bereiche so voll immun sind. Aber so im Kern alles, was mit Menschen sprechen, beinhaltet, das halte ich für schwer automatisierbar. Das ist übrigens auch etwas, was natürlich vor Gericht stattfindet. Man spricht da einerseits natürlich darüber, dass die Justiz, die Rechtsprechung als solche nicht automatisiert werden sollte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das, was zum Beispiel vor den Zivilgerichten nach 278 ZBO in der mündlichen Verhandlung stattfindet, das ist ja eben gerade erstmal kein Rechtsgespräch, sondern es ist erstmal ein Zuhören gegenüber den Menschen. Und das ist etwas, was wir beschreiben als eine Gerichtserfahrung. Den Menschen kann es jedenfalls etwas bedeuten, wenn sie in einem hochherrschaftlichen Gebäude tatsächlich auch mal ins Gespräch kommen mit der Richterin, aber auch in diesem Setting ins Gespräch kommen mit dem Beklagten, der sie bisher jegliche Antwort verweigerte. Auch das ist etwas, was man durch KI irgendwie versuchen kann nachzubilden, aber wo man nicht so hinkommen wird. Die Zukunft, sagt der erste Kommentator, der wieder das Zepter übernommen hat im Chat, sei wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Das sehe ich ganz genauso. Wer vertrauensvolle individuelle Rechtsberatung sucht, wird immer noch den persönlichen Kontakt zum Anwalt suchen. Das sehe ich ganz genauso. Und man muss vielleicht sogar noch ergänzend sagen, auch da wieder, je höher der Streitwert, so war es eigentlich bisher auch schon, desto wichtiger ist der persönliche Austausch und desto mehr lohnt es sich auch Geld dafür in die Hand zu nehmen, um auch die Feinheiten der individuellen Person wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite, bei den ganz geringen Streitwerten, natürlich spielen da auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle, aber die Alternative ist da häufig, dass überhaupt nichts passiert und dann erscheint eine KI, assistierte oder vielleicht sogar mal auch teilweise übernommene Rechtsdurchsetzung vielleicht auch als ein vergleichsweise geringes Übel. Bei DeepL schaut es ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass man 100% richtige Antwort hat. Bei Jura kann man, wenn man ungenau formuliert ist, durchaus auf die Schnauze fallen. Das sehe ich nicht ganz so wie der oder die hochgeschätzte Kommentator. Ich sehe es wie Sie, ja. Bei DeepL ist wahrscheinlich die Übersetzung schon sehr, sehr gut, ja. 99% wahrscheinlich. Also die Ungenauigkeit muss man teilweise schon mit der Lupe suchen. Bei Jura meine ich, wenn wir da 99% hätten, dann wäre das auch schon sehr, sehr viel. Aber auch 90% wären schon sehr viel. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es manche Fehler, die wir machen, egal in der Rechtsberatung etwa, egal ob mit dem Automaten oder mit dem Menschen. Es gibt manche Fehler, die sich nicht rächen. Ja, da hat man gewissermaßen Schwein gehabt, dass die Richterin diesen Punkt irgendwie nicht für wichtig hielt oder aus der beklagten Seite, dass die Klage aus anderen Gründen abgewiesen wurde. Es gibt aber eben, soweit der Fehler sich materialisiert und tatsächlich am Ende dazu führt, dass ich Geld verliere, ob Prozesskosten oder sogar in der Sache, dann ist es aber doch auch so, dass das, was wir in der anwaltlichen Rechtsberatung sehen, viel, viel fehleranfälliger, sag ich mal ganz ungeschützt, ist fehleranfälliger als das, was wir in Übersetzungsdienstleistungen sehen. Das heißt, Jura ist so kompliziert, sage ich jetzt mal arrogant, dass eine höhere Fehlerquote toleriert wird oder eine höhere Fehlerquote auch schon sehr, sehr gut ist. Anwälte machen einen Fehler nach dem nächsten und da nehme ich mich nicht aus. Ich war auch einige Zeit mal als Anwalt zugelassen. Vielleicht war ich auch ein besonders schlechter Anwalt, aber natürlich habe ich extrem, in Eigenwahrnehmung jedenfalls sehr extrem viele Fehler gemacht, hatte mit vielen dieser Fehler Glück, dass sie sich nicht gerecht haben. Vielleicht waren es auch nicht immer Dinge, die sie danach irgendwie vor Gericht entscheiden wurden, aber das kann halt schon mal sein. Aber wenn das halt so ist, dass wir wissen, die Anwaltsmenschen machen Fehler, dann ist es da auch, finde ich, hinnehmbar, wenn die Konkurrenz KI-Fehler macht. Es kommt dann eher so unterm Strich darauf an, möglichst rational die Sache zu betrachten. Also da würde ich vielleicht tatsächlich sogar eher in die andere Richtung gehen und sagen, also die Fehlerquote der KI bin ich mir unsicher, ob die heute schon, selbst bei einer generellen Gen-AI, also bei einem ChatGPT, der nicht jetzt wie Backnox Tua oder so auf Jura zugeschnitten ist, selbst da weiß ich gar nicht, ob die heute noch so viel schlechter sind als der menschliche Anwalt, sage ich mal ganz frech. Aber trotzdem gilt das, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass ich denke, es gibt noch viel anderes, was für die Menschen übrig bleibt, weswegen ich mir dann doch keine Sorgen machen würde. Lieber Backnox Tua, gute Erfahrungen. Trotz ungenauen Prompts, ja, das heißt auch was. Wir sind häufig auch noch gar nicht so genau im Prompten und trotzdem kommen schon sehr nützliche Sachen raus. Kann ich mir vorstellen, bei standardisierten Jura-Klausuren, ja, das ist übrigens ein Punkt, wo ich selbst, wenn ich es mal ausprobiert habe, tatsächlich nicht so ganz erfolgreich war. Ich habe mal versucht, Jura-Klausuren mit KI zu stellen und das war irgendwie, fand ich nicht schön. Für mich muss eine Klausur auch eine gewisse Ästhetik haben. Ich habe auch schon mal versucht, Lösungskizzen mit KI zu erstellen. Auch das lief noch nicht gut, aber vielleicht ist es eine Frage des guten oder schlechten Promptings. Auch da werden wir, denke ich, schon noch Fortschritte sehen. Was halte ich? Klar, Erfahrung ist ein Vorteil, den die Alten haben. Nicht despektierlich gemeint, gar keine Frage. Ich glaube aber, dieser Vorteil, der ist nicht mehr so alleinstehend und schlagend, wie er das in der Vergangenheit war. Was halte ich von Wirtschaftsjurastudium als Schnittstelle zwischen BWL und Jura? Sind Wirtschaftsjuristen womöglich in der Zukunft gefragter als klassische Juristen? Ich nehme den Begriff Wirtschaftsjurist wahr als eine Prägung einzelner Universitäten, wo man dann noch ein paar Pflichtvorlesungen in anderen Bereichen hat. Wichtig wäre mir, dass es in Jura nicht bei Bachelor bleibt. Wir hatten das Thema, glaube ich, hier auch im Lifehack schon, sondern ich würde stark dafür votieren, sich auch die volle Dröhnung zu geben, auch wenn es hart ist, ein Staatsexamen zu machen, weil ich glaube, da macht man echt noch einen Sprung nach vorne. Und wenn ein Wirtschaftsjurist jemand ist, der sich gewissermaßen Wirtschaft mit reingenommen, das Staatsexamen aber hat wegfallen lassen, dann fände ich das nicht gut. Wenn Wirtschaftsjurist jemand ist, der das Staatsexamen regulär mitmacht und dann noch eine Prise Wirtschaft reingibt, wunderbar. Allerdings aus meiner Sicht bräuchte es nicht unbedingt diesen Titel, wenn Sie so wollen, ja. Man kann sich diese wirtschaftlichen Kenntnisse auch super aneignen, indem man selbst mal bei einer Start-up-Gründung mit dabei ist oder indem man sich gewissermaßen titellos in BWLer-Vorlesungen reinsetzt und da auch vom Kopf her mitmacht. Also deswegen mit so Labeln wie diesem Wirtschaftsjuristen bin ich selbst immer nicht so ganz glücklich. Ich kann aber verstehen, dass Unis das brauchen, um sich selbst zu vermarkten. Die Idee dahinter ist schlecht, aber ich würde sagen, nicht nur die Unis machen glücklich, die einem mit so einem Abschluss da rausbringen. Dann gehe ich auch auf diesen wunderschönen weiteren Kommentar ein. Der Herr hier, da wird sich gefragt, sage ich den schönsten Jura-Passiv, ob ich immer wieder auf die Kommentar-Section schaue oder ob ich mein Skript lese, kann ich Ihnen ganz offen sagen. Ich mache mir vorher Gedanken, bevor ich so einen Livestream anbiete. Und das sind so ein paar Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, aber ich lese Ihnen hier nichts vor. Nächster Punkt, erfahrungsgemäß, sagt eine Studentin von uns, sage ich noch was zu fragen, das habe ich jetzt gemacht. Und der Kollege wurde schon etwas unruhig, vollziehe ich jetzt im Nachhinein. Sie dürfen mir gerne zu diesen Live-Hacks auch Nachrichten schreiben, martin.fries@businessschool-berlin.de und mir Feedback geben. Sie könnten zum Beispiel, wenn Ihnen das jetzt zu lange gedauert hat, was ich am Anfang da so abgeladen habe, sagen Sie, Herr Fries, beschränken Sie sich auf 10 Minuten und dann bitte Frage-Antwort, soll mir auch recht sein. Ich bin hoffentlich nicht irgendwie beratungsresistent. Letzte Woche war jemand bei der Veranstaltung allgemein zur Entwicklung auf dem Rechtsmarkt, zunehmende Komplexität des Rechts bei gleichzeitig abnehmender Rechtsanwenderzahl, aber mit einem Schwerpunkt KI. Sowas finde ich immer gut, wenn Sie zu sowas hingehen. Da wurde plausibel gesagt, dass KI nicht den Anwalt ersetzt wahrscheinlich, aber der Anwalt, der KI-Technik oder App beherrscht, denjenigen ersetzt, der die Fähigkeit nicht hat. Ja, das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Sind wir beide einer Meinung? Das freut mich sehr. Das finde ich, sollte man genau so unterschreiben und sich vielleicht sogar übers Bett hängen. Gibt es Rechtsgebiete, die man meiden sollte, weil KI besonders schnell die Anwaltsarbeit weitgehend ersetzen kann? Habe ich eben eigentlich schon was dazu gesagt. Ich meine nicht Rechtsgebiete per se, KI-immun oder KI-affin, sondern in allen Rechtsgebieten versucht KI so eine gewisse Annäherung oder Assistenz zu leisten. Ist es zu spät, mit 22 Jura zu studieren? Niemals. Fragen Sie mal die Leute, die 40 oder 50 sind. Ich denke, es wird kaum jemand geben, der nicht sagt, es gab mal 3-4 Jahre in meinem Leben, die von außen so aussehen, als hätte ich gebummelt. Oder von außen so aussehen, als hätte ich irgendwie stagniert in meiner Entwicklung. Aber da habe ich ganz andere Sachen gelernt, ja. Und sei es nur, dass sie irgendwie, keine Ahnung, mal ein Studium versucht haben oder ein Startup gegründet haben, das dann pleite gegangen ist. Oder sie haben Familie gegründet und dort Erfahrungen gemacht. Wenn Sie heute 22 sind, klar sind Sie 3 Jahre älter, aber Sie werden im Jurastudium auch Leute treffen, die sind 30 oder 35 und die machen das noch. Das Leben liegt immer noch vor Ihnen. Das sollte kein Grund sein, nicht Jura zu studieren. Ja, wenn Ihnen die Recherche Spaß macht, die händische Recherche, dieser Spaß, ich habe solche Menschen noch gar nicht so sehr erlebt, aber wenn Sie so ein Mensch sind, dann könnte es sein, dass tatsächlich KI ein bisschen Ihnen die Butter vom Brot nimmt. Da muss ich noch überlegen, da habe ich keinen guten Trost für Sie gerade parat. Es freut mich, dass jemand von Ihnen 4200 Minuten lang meinen Podcast Schuldrecht BT von mir gehört habe. Also, so lang wird der nicht sein, aber freut mich, wenn es Ihnen nützlich war. Dann, eine von Ihnen sagt, sie hat heute ein KI-Tool entdeckt, das selbstständig Kommentare schreibt. Ja, das, ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Es gibt irgendwie so eine Kanzlei, die da vor ein paar Wochen mal eine Runde gemacht hat, weil sie ihre Seite jetzt gewissermaßen aufgebläht hat mit KI-generiertem Jura-Content. Und es gibt jemand anders aus der Jura-Bubble, der sich da darüber lustig macht, dass da ganz viele Sachen davon falsch sind. Aber die These, jetzt mal abgesehen von diesem etwas daneben gelandeten Kanzleitool, die These, dass das Schreiben von juristischen Kommentaren in der Zukunft etwas sein wird, was eher eine KI übernimmt, die habe ich schon vor 2 Jahren gehört und ich fand sie damals schon plausibel. Ja, ich schreibe immer noch Kommentare von Hand, aber wenn mir jetzt heute das Schreiben eines Kommentars neu angetragen würde, dann weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal neu machen würde. Das Aktualisieren ist das eine von den Kommentaren, die ich mal geschrieben habe. Aber sowas ganz neu machen, ich weiß nicht, ob vielleicht nicht auch irgendwann Beck und Juris dazu übergehen werden, zumindest mal experimentell Kommentare von der KI schreiben zu lassen. Das halte ich zumindest für sehr, sehr plausibel. Es wäre aber auch nicht schade drum, denn Kommentar schreiben, ich weiß nicht, wer aus der Wissenschaft das jetzt als große Freude begreift. Klar, man lernt dabei was, indem man Vorschriften so wirklich von A bis Z durchackert, aber es hat schon irgendwie sowas Redaktorisches, es hat schon sowas Mühseliges, Zusammentragendes, auch Mechanisches und wenig mit kreativer Arbeit zusammen zu tun. Sie sollen ja in so einem Kommentar gar nicht irgendwie selbst das Rad neu erfinden, sondern sie sollen nur komplett abbilden, was andere schon geschrieben haben. Ja, also gibt Spannenderes, würde ich mal sagen, als Wissenschaftler. Könnten Sie ein paar Beispiele für unterschiedliche Richtungen im KI-Recht nennen? Naja, sicherlich. Also ein großer Bereich ist sicherlich das Urheberrecht, nicht wahr? Alles, was so, oder im weiteren Sinne geistiges Eigentum. Was passiert mit Büchern, die einfach so in die KI reingeschmissen werden? Darf das überhaupt oder verletzt das meine Urheberrechte als derjenige, der das Buch überhaupt irgendwann mal geschrieben hat? Wie ist es aber auch, kann an KI-Erzeugnissen Urheberrechte bestehen? Wie sieht es in anderen Ländern aus und so weiter und so fort? Das wäre das Urheberrecht. Dann gibt es natürlich das Vertragsrecht. Wie kann man gewissermaßen Software an andere verkaufen oder lizenzieren? Welche Klauseln halten da? Welche Klauseln halten da nicht? Der ganze Bereich des Verbraucherrechts, der ganze Bereich des Datenschutzrechts, ja, ist das, die DSGVO ist nicht im Blick auf KI geschrieben, aber es gibt da Überlappungen, das sind, und so können Sie das Ganze fortdeklinieren, ja, in ganz vielen Bereichen macht KI einen nennenswerten Teil aus und das sind neue Teilrechtsgebiete, die man sich jetzt in den nächsten Jahren wird erobern können. Wie viel Prozent weniger Jurajobs wird es Ihrer Meinung nach in 15 und 20 Jahren geben? Ich hatte eingangs gesagt, ich weiß es nicht. Und ich möchte auch eigentlich sehr zurückhaltend dabei sein. Ich kann nur sagen, dass ich mich nicht wundern würde, wenn es in 10, 20 Jahren vielleicht 30% weniger wären. Aber da würde ich mich an Ihrer Stelle nicht davor Sorgen machen. Diese Schwankungen, die sehen Sie in ganz vielen anderen Berufen. Ja, Sie können auch in scheinbare Nicht-Kopfberufe reingehen. Ja, Sie können irgendwie in Bauunternehmen reingehen. Sie können in die Landwirtschaft reingehen. Überall sehen Sie Maschinen, die in der Zukunft Dinge tun können, die man früher mit der Hand gemacht hat. Ja, das würde mich grundsätzlich auch bei anderen Jobs nicht davon abschrecken, wenn Sie grundsätzlich für das Fach begeistert sind. Was ist derzeit die vielversprechendste KI-Anwendung für Juristen? Ich möchte nicht Werbung für irgendwas machen. Über Libra habe ich sehr Gutes gehört. Bei Noxtur von Beck sind die Erwartungen hoch. Da habe ich auch schon mal eine Enttäuschung gehört, aber das möchte ich nicht zu hoch hängen. Es hängt immer auch davon ab, wie hoch die Erwartungen sind. Über die Juris-KI habe ich schon, damit habe ich selbst experimentiert und fand es teilweise richtig gut, an einer Stelle aber auch überraschend, überzeugend falsch, ja. Da muss man einfach am Ball bleiben und idealerweise auch in mehrere Richtungen denken. Und man sollte die Gen-AI-Anwendung nicht vergessen. Also ChatGPT, Gemini und so weiter. Die ist überhaupt die Frage, ob überhaupt sowas wie Noxtur oder Juris-KI, ob das in 5 Jahren noch da sein wird oder ob die großen Plattformen, die nicht-juristischen Plattformen, auch Jura dann vielleicht sogar ebenbürtig werden abbilden können. Glauben Sie, es wird in Zukunft mehr Urheberstreitigkeiten gegen AI-Anbieter geben? Aktuell geht es ja bei den großen Anwendungen darum, sich Unmengen unbezahlter Arbeit einzuverleiben. Ja, ich denke, jetzt jedenfalls ein paar Jahre lang werden wir immer noch Versuche des Urheberrechts sehen, irgendwie dagegen anzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie erlahmen wird oder dass dann vielleicht auch mal ein Rechtsakt kommt und man das irgendwie klärt. Aber in den nächsten Jahren wird es noch heiß sein. Wenn Sie jetzt im 5. Semester studieren, wäre ich mir jetzt nicht sicher, dass in 5 Jahren Urheberrecht und AI noch so eine große Sache ist. Könnte aber schon sein. Also so ganz tot werden wird das auch nicht. Da wird es auch neue Probleme geben, die man heute noch nicht sieht. Wie sollte ich damit umgehen, wenn ich Jura eigentlich machen will? Ich möchte fast gar nicht weiterlesen, möchte sagen, ja, machen Sie das. Aber ich lese weiter und meinen Bachelor in der Politikwissenschaft schon gemacht habe, aber mein Alter, so das Examen, mich sehr einschüchtert. Sehr gute Frage. Es hängt ein bisschen von Ihrer Lebensplanung ab, auch von Ihrem Alter, das ich jetzt gar nicht erfragen möchte. Aber ein Bachelor mit vielleicht irgendwie in der ersten Hälfte der 20 gemacht haben, würde mich jedenfalls noch nicht davon abhalten, aufzusatteln. Es ist häufig so, dass jemand, der jetzt, ich fantasiere mal, mit 23 und so einem Vorstudium ins Jurastudium reingeht, dass der auch schon mehr gesehen hat und auch abgebrühter und effektiver lernen kann, als jemand, der mit 18 gerade aus dem Abitur herausgestolpert ist. Ja, das heißt, da haben Sie dann schon auch Erfahrungen mitgenommen und dann werden Sie effektiver Jura studieren, vielleicht auch wieder ein bisschen schneller Jura studieren und am Ende kommen Sie vielleicht mit 27 aus dem Jurastudium raus, wo andere mit 25 rauskommen. Da ist der Unterschied schon wieder gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, im Leben wird noch so viel passieren. Das würde mich nicht davon abhalten. Allerdings sollten Sie unabhängig von Ihrem Alter halt, wenn Sie auf Staatsexamen gehen, sollten Sie projektieren, wie viel Zeit Sie das kostet. Also im Zweifel so 4, 5 Jahre, bis das Staatsexamen durch ist. Und Sie sollten sich selbst und Ihre sagen wir mal, Lern- und Leistungsbereitschaft auch von der Dauer her sich bemühen einzuschätzen, ob ihr Atem wirklich bis dahin reicht oder ob sie eigentlich schon nach Politikwissenschaft keinen Bock mehr auf Hörsaal haben. Das müssen sie für sich selbst kritisch evaluieren. Aber wenn sie sagen, es ist ihr Ding, würde ich sagen, legen sie einfach mal los. Und stellen sich vielleicht dann diese Frage alle zwei Semester nochmal. Ja, damit sie nicht nur, weil sie es einmal angefangen haben, das dann bis zu Ende peitschen, sondern überprüfen sie es einfach offen wieder. Würden sie dann nach einem Jahr Jura abbrechen, weil sie merken, es ist doch nicht so, liegt ihnen nicht so, wie sie dachten, wäre das auch kein Drama. Ja, dann haben sie es halt mal probiert. Jurastudium im Ausland. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal als Thema des Lifehacks hatten. Ansonsten wäre das ein anderes Thema, das mit KI nicht so viel zu tun hat. In aller Kürze kann man machen. Alternative, so wie ich es gemacht habe, wäre es einfach nach den Staatsexamen zu machen. Ich fühlte mich dann freier und habe deswegen so eine LLM im Ausland gemacht. Aber andere machen es anders und sind damit auch glücklich. Haben Sie als Zivilrichter Tipps, wie man Verwaltungsrecht überlebt? Also vom ganzen öffentlichen Recht fand ich eigentlich das Grundgesetz und das Verwaltungsrecht noch am besten. Das Schlimmste war das besondere Verwaltungsrecht. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen. Ja, so Kommunalrecht und Baurecht und vor allen Dingen Behördenaufbau. Da bin ich einfach nicht so der Typ dafür. Überleben. Allenfalls deswegen, ist jetzt auch keine KI-Frage. Fragen Sie mal die KI, wie man das überleben kann. Wahrscheinlich hat die bessere Tipps als ich. Mein Tipp wäre nur, dass Sie Zöpfe abschneiden, wo sie merken, es bringt ihnen nichts, ja? Und da gehen sie vielleicht im Zweifel durch 3-4 verschiedene Lehrveranstaltungen auch online, bis sie irgendwann merken, ja, der Typ oder die Professorin, wie die es mir erklärt, da kann ich endlich was verstehen. Also ich kann verstehen, dass Örecht frustrierend sein kann. Meine Kolleginnen aus diesem Bereich mögen es mir verzeihen, aber umso mehr sollten sie dann, wie auch in anderen Fächern, nicht irgendwie auf einem Vorlesungspferd sitzen bleiben, wo sie nur Bahnhof verstehen, sondern dann müssen sie halt was anderes suchen. Irgendwen wird es da draußen schon geben, der auch Verwaltungsrecht toll erklären kann, auch wenn Sie und ich solche Leute bisher jedenfalls im eigenen Studium vielleicht nicht so kennengelernt haben. Ausnahme, ich hatte einen Kommunalrechtsprofessor, da sind wir auch abends um 20 Uhr noch in Scharen hingetigert. Es gibt sie also, diese Leute. Können Sie LinkedIn-Accounts, Aufsätze oder weitere Veranstaltungen empfehlen, bei denen man noch mehr über KI im Recht lernen kann? Ich möchte fast sagen, also es gibt große Jura-Influencer, ja, aber nicht alles, was die sagen, verdient jetzt auch auf die Goldwaage gelegt zu werden. Ich möchte da tatsächlich nicht so präzise werden, auch bei Aufsätzen, sondern suchen Sie sich selbst mal zurecht und managen Sie Ihren LinkedIn-Account aktiv. Das bedeutet, wenn Leute Sie nerven, weil da immer nur was kommt wie, heute durfte ich da das und das vortragen und ich bin so toll, dann streichen Sie halt das Abo und suchen sich Leute, die mit gutem Content punkten. Das meine ich mit aktiv managen. Wenn Sie das ein Jahr lang machen, dann haben Sie einen wirklich interessanten Feed und da können Sie viele Sachen dabei lernen. Sorry für die dünne Antwort. Was halten Sie vom Jura-Fernstudium? Besser als nichts, würde ich sagen. Es ist häufig ein Nebenstudium neben einer vollen Berufstätigkeit und da muss man halt auch schauen, was die eigene Leistungsfähigkeit noch hergibt. Ich hätte alles Verständnis dafür, wenn man nicht mehr zwischen 18 und 23 Uhr volle Power geben kann. Es mag aber Lebenssituationen geben oder Leute geben, die das tun möchten, weil es ihnen so viel wert ist. Ich würde auch da beim Fernstudium, ich weiß es jetzt insbesondere aus Hagen, da können Sie auf Staatsexamen gehen, aber es ist natürlich schwierig. Ja, Sie haben nicht die Absicherung mit rechts und links. Ich habe selbst an der Fernuni das Hauptstudium VWL gemacht. Ja, da, insofern weiß ich, wie das da mit Studienbriefen geht. Da fühlt man sich irgendwann schon ziemlich alleine. Toi, 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 wenn Sie eine Lerngruppe haben, wie das anders geht. Lerngruppe ist übrigens das Thema des ersten Lifehacks im neuen Jahr. Aber Sie brauchen dann schon sehr, sehr viel auch Disziplin, um weit zu kommen. Wenn Sie die Wahl haben, würde ich eher zum Präsenzstudium raten. In welchem der vielen Teilbereiche Vertragsgestaltung und Recherche erzielt man die besten Ergebnisse derzeit mit den Anwendungen? Aus meiner Sicht einerseits bei Recherche und andererseits bei Texten, die ich durch Stichpunkte vorgebe. Also nicht nur ein Schnellprompt, schreibe mir irgendwie eine Seminararbeit zu dem und dem Thema, sondern ich gebe Stichpunkte vor, die ich wichtig finde und sage dem Automaten, bitte webe mir aus diesen Stichpunkten einen Text. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das dürfte sich aber auch innerhalb der nächsten Monate sehr, sehr schnell nochmal ändern, in der Weise, dass da noch ganz andere Dinge gehen, die heute so noch nicht gehen. KI-Agenten sollen Verträge schließen, Bezahlungen automatisch über Blockchains vornehmen. Darüber sprechen wir in meinen Vorlesungen regelmäßig. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was ich heute hier nochmal ausführlich kommentieren möchte. Aber das wird es geben, ja, dass KI-Agenten das tun. Und dann muss das anwaltlich erfasst werden. Es sollte von einer guten BGB-AT-Vorlesung schon abgebildet werden. Und rechtspolitisch ist es natürlich auch eine große Sache. Vielen Dank für die Einladung nach Hamburg. Wir haben dort ja als BSP gerade einen Standort aufgemacht. Da war ich neulich auch mal zu Gast. Da komme ich sicherlich auch mal gastweise vorbei. Aber für Studium ist bei mir zu spät. Aber danke für die Einladung trotzdem. Wie sehen Sie die Zukunft der juristischen Lehre mit Blick auf KI? Ich bin ganz gespannt. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, peinlicherweise darüber nachzudenken. Ich stelle mir auch da eine Mischung aus Mensch und Maschine vor. Ich denke, wir werden KI-Angebote sehen, ja? Vielleicht machen sie auch mal einen Livestream, haha, mit einer KI oder eine Vorlesung mit einer KI aufzusetzen, wo sie dann die Professorinnen und Professor so frisieren und anziehen können oder vom Typ her oder von der Stimme her sich so zurechtstricken können oder von der Sprache her, wie sie es gerne hätten, ja? Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, da werden wir auch an den Unis auf einmal dann erfinderischer werden müssen. Das wird auch mit Blick auf die Studierenden noch ganz neue Studierendengruppen eröffnen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem fernen Land. Sie können dann auf einmal deutsches Jura studieren, weil deutsches Jura vielleicht auf einmal in Hindi unterrichtet wird, weil halt das Übersetzen so einfach wird. Das wäre ja heute schon technisch möglich. Es macht nur keiner, aber irgendwann wird es jemand machen, sonst mache ich's. Da müsste man auch mal einen eintägigen Workshop dazu machen, was da alles geht. Ich fände es hochspannend. Und dann gibt's gleich noch den verwaltungsrechtlichen Tipp. Professor Burgi, Martin Burgi von der LMU in München, hat ansprechende Vorlesungsaufzeichnungen zum Verwaltungsrecht. Ich kenne ihn nur persönlich und kann mir das deswegen sehr gut vorstellen, dass er wunderschöne Vorlesungsaufzeichnungen hat. Schöne Grüße an alle, die uns aus der LMU München zuhören. Und also diejenigen von Ihnen, die mit Verwaltungsrecht noch nicht so ganz grün geworden sind, das betrifft vielleicht sogar mich selbst, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, sollten auf jeden Fall da mal in die Aufzeichnungen von Herrn Burgi reinschauen. Und jetzt habe ich mich bis an das Ende des Chats durchgearbeitet und danke erstmal, dass Sie überhaupt jetzt noch mit dabei sind. Ich moderiere jetzt dann mal langsam ab und wenn Sie noch was fragen oder sagen wollen, dann bestünde jetzt noch kurz Gelegenheit dazu. Ich sage Ihnen aber schon mal, was ich mir vorgenommen hatte für den nächsten Termin dieses Live-Hacks, nämlich Mittwoch, der 7. Januar, 20 Uhr. Und es geht, wie gesagt, um die private Arbeitsgemeinschaft alias Lerngruppe. Das ist was, was für mich damals im Studium eine riesige Rolle gespielt hat, als ich es dann irgendwann geschafft habe und was ich deswegen Ihnen auch raten möchte. Und da mache ich mir dann mal ein paar Gedanken dazu, wie ich es angehen würde, wo ich Leute suchen würde, was ich machen würde, damit das Ganze produktiv wird. Ansonsten, wie immer, Feedback gerne. Ich bin offen, auch einigermaßen kritikresistent. Ich lese noch den reingekommenen Kommentar. Da findet jemand das Jurastudium doppelt so spannend. Mit KI oder mit Angeboten wie diesem ist mir egal. Freut mich jedenfalls, dass Sie mit Freude mit dabei sind. Und auch Themen, die Sie sich wünschen fürs neue Jahr, dürfen Sie mir gerne zusenden an meine Mailadresse. Wenn Sie sonst Anregungen haben oder zu Weihnachten irgendwas Gedankenreiches sagen wollen, ich freue mich über Post von Ihnen, wenn wir schon hier nur im Chat miteinander in Austausch treten können. Ich von dieser Stelle wünsche Ihnen jedenfalls aber auch alles Gute. Falls wir uns nicht mehr sehen oder Sie mich mehr sehen vor dem Jahresende, es kommt von mir noch der Großteil jedenfalls der BGB-AT-Vorlesung, die ich gerade online auf meinem Kanal mache. Es kommt tatsächlich auch noch eine Überraschungsfußnote. Sie wissen ja, Hashtag Fußnote ist ein anderes Format, das ich schon viel länger mitschleppe als diesen Lifehack. Da habe ich noch was Besonderes kurz vor Weihnachten in petto. Bleiben Sie einfach dran, abonnieren Sie gerne meinen Kanal, sagen Sie es natürlich auch gerne weiter, wenn Sie das irgendwie anregend finden. Und ich wünsche Ihnen jetzt aber eine gute Zeit und sage bis bald, allerspätestens dann am, nochmal nachschauen, 7. Januar 2026, 20 Uhr. Herzlichen Dank und bis dahin.